Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Die sagenhaften Tafelberge von Venezuela, die sich wie Festungen über die Wolken erheben, sind seit Generationen ein Magnet für Entdecker. Ein deutsches Bergsteigerteam hat sich, von Geo begleitet, an eine besonders abenteuerliche Route gewagt, über die Nordkante zum Gipfel des Roraima-Tepui. Die Wand des Himmels, hören Sie eine Reportage von Lars Abromeit, der Autor liest selbst.
In einem Felslabyrinth, das in den Wolken zu schweben scheint, mehr als 600 Meter über den Wäldern und Tropensavannen Venezuelas, an einem Tag im November. Wie soll es weitergehen? Die Trittspuren, denen wir über Stunden gefolgt sind, haben sich aufgelöst und vor uns liegt nun nur noch schwarzes, mit Flechten bedecktes Gestein, eine weglose Ödnis, so weit und von Spalten zerfurcht wie ein düsterer Gletscherschild. In flacheren Senken stehen Wasserpfützen und Schlammfelder, aus denen winzige, mit eigenartigen Kräutern bewachsene Inseln herausragen. An anderen Stellen türmen die Felsen sich zu geisterhaften Skulpturen auf, zu Palästen und Tempelruinen, versteinerten Wachtposten, Zergestalten. Fleischfresserpflanzen kauern dort in Spalten, mit klebrigen Fängen und Kelchen greifen sie in die Nebelschwaden, die immer wieder vom Regenwald aus der Tiefe über die Kante des Hochplateaus quellen. Das sagenumwobene Dach des Roraima-Tepui, eine Szenerie, so mysteriös und zerklüftet, als sei sie erfunden worden, um sich darin zu verlieren. Wie eine uneinnehmbare Festung ragt der Roraima, von dem sich der britische Schriftsteller Arthur Conan Doyle 1912 zu seinem legendären Roman The Lost World inspirieren ließ, im Schnittpunkt Guyanas, Brasiliens und Venezuelas über der Ebene auf. Mit einer Höhe von 2810 Metern gehört er zu den mächtigsten jener insgesamt 115 als Tepui bezeichneten Tafelberge, die sich in diesem Teil Südamerikas vor rund 70 Millionen Jahren aus einem einst riesigen Sandsteinplateau herausgeschält und zu eigenständigen Lebenskosmen entwickelt haben. Mystische Welten sind diese Zeugenberge. Als Häuser der Götter werden sie von den Pemon-Indianern verehrt und seit Jahrhunderten ziehen sie Abenteurer in ihren Bann. Biologen schätzen die Tafelberge als unvergleichliche, noch weitgehend unverstandene Archive der Evolution, bevölkert von Tier- und Pflanzenarten, die sonst nirgendwo auf der Erde zu finden sind. Höhlenforscher interessieren sich für die Schächte und Tunnelsysteme, die der Regen ins Innere der Tepuis gebohrt hat. Und für Alpinisten wie Stefan Glowatsch und Holger Heuber schließlich sind diese Berge vor allem eine Ansammlung steiler Felswände, die noch niemand erklommen hat. Eine Herausforderung. Die beiden legen die Rucksäcke ab und lehnen sich auf einer Anhöhe des Labyrinths an die Felsen. Sie wechseln ein paar knappe Worte, trinken aus ihren Wasserflaschen, starren ins Leere. Kraftlose Augen, Beine wie Blei. Zwei austrainierte Athleten an den schwierigsten Wänden der Erde erprobt. Sie wirken müde, als fiele ihnen hier am Roraima auf einmal jeder Schritt schwer. Macht das alles noch Sinn? Seit zwei Tagen sind Heuber und Glowatsch nun unterwegs. Geführt von zwei jungen Pemon-Indianern, unterstützt von dem venezolanischen Kletterer Carlos Sosa und begleitet vom Fotografen Klaus Fengler und mir, sind sie im Morgengrauen an der gestuften und somit relativ leicht zu erklimmenden Südseite des Tepuis zum Gipfelplateau aufgestiegen. Aber das steinerne Dach ist für die zwei Alpinisten bloß eine Zwischenetappe. Sie wollen es überqueren und so die nördliche Felskante des Roraima erreichen. Dort planen sie sich abzuseilen und durch eine Steilwand, die kein Mensch vor ihnen überwunden hat, wieder hinauf zum Plateau zu klettern. Ihr Vorhaben ist gewagt, denn an der Nordspitze des Roraima, die auch La Proa, der Schiffsbug, genannt wird, lehnt sich der Felsklotz weit nach Guyana hinaus. Die überhängenden Wände dort haben nur winzige Griffe und Spalten, an denen man Halt finden könnte, und die Passatwinde treiben ständig Gewitterstürme von Nordosten heran. Genau ein Jahr zuvor haben Heuber und Glowatsch sich schon einmal daran versucht und mussten letztendlich aufgeben. Nun sind sie zurück, um die damals abgebrochene Kletterroute zu vollenden. Nur etwa 10 Kilometer trennen sie jetzt von der Kante, an der sie sich bis zum letzten, damals erreichten Biwakplatz in der Steilwand hinablassen werden. Doch es ist nicht die Nähe zu jener saugenden Tiefe, die die Beine der beiden Athleten so schwer macht. nicht die Angst, wieder scheitern zu können. Was Glowacz und Holber quält, ist die Frage, ob es richtig war, wiederzukommen. Und ob sie mit den Erinnerungen umgehen können, die für sie an diesen Ort geknüpft sind. Denn als sie den Roraima damals verließen, waren die Kletterer noch zu dritt unterwegs. An einem Esstisch in Bayern rund 2 Jahre zuvor. Von dieser Wand hatten die drei Gefährten immer geträumt. Nun lag sie vor ihnen. Auf einem Foto des Geobuchs Inseln in der Zeit ragte sie aus einem fließenden Wolkenmeer auf, die Nordkante des Roraima-Tepui. Was für ein Kunstwerk, befanden die Freunde einstimmig. Diese geschwungene Linie, mehr als 600 Meter hoch, weitgehend unbekannt, schwer zu erreichen, schwer zu erklimmen, perfekt. Mehrfach schon waren die drei zu ähnlich entlegenen Zielen aufgebrochen. Stefan Glowacz, 44, der seine Karriere als Wettkampfkletterer aufgegeben hatte, um in den Felsen von Mexiko, in der Antarktis oder in Kanada nach Neuland der Vertikalen zu suchen. Holger Heuber, 46, der in der Umgebung von Nürnberg Berg- und Kanutouren organisierte, weitaus häufiger jedoch selber zum Klettern, Wildwasserfahren oder Gleitschirmfliegen auf Reisen war. Und Kurt Albert, 56, seit Jahrzehnten bereits eine Legende der deutschen Bergsteigerszene. Mit Alberts Ideen hatte alles begonnen. Anfang der 1970er Jahre schon war er durch viele der großen Alpenwände gestiegen. Dann aber hatte er sich radikal von der damals herrschenden Ideologie abgewandt, mit Haken und Trittleitern möglichst direkte, technische Routen zum Gipfel zu schlagen. Stattdessen setzte er sich vehement für einen anderen, aus dem Elbsandsteingebirge bekannten Bergsteigerethos ein, das Freiklettern. Schlingen, Haken und Karabiner sollten nur noch zur Sicherung eingesetzt werden, alles andere führe zu einem Mord am Unmöglichen. Jede Route, die Kurt Albert fortan aus eigener Kraft ohne technische Hilfe bewältigte, markierte er an den Felsen mit einem Klecks roter Farbe. Er schuf so ein Symbol, das sich in kurzer Zeit auch in anderen Ländern verbreitete. Überall auf der Welt gilt bis heute die Rotpunktbegehung einer Felswand als elegantester, reinster Stil. Kompromisslos trug Kurt Albert den Gedanken des Freikletterns erst in die westdeutschen Mittelgebirge, dann in die Alpen und schließlich bis in die gigantischen Wände des Karakorum und Patagoniens. Weil ihm seine Arbeit als Mathematik- und Physiklehrer nicht genug Zeit dafür ließ, kündigte er seine Beamtenstellung, lebte in einer bescheidenen, oft von chaotisch gestapelten Kaffeetassen verstopften Wohnung im fränkischen Gasseldorf und hielt sich mit Kletterkursen und Diervorträgen über Wasser. Die Begeisterung für Expeditionen aus eigener Kraft, bei Fair Means, wie sie sagten, hatte Albert mit Heuber und Glowacz zusammengebracht. Und so zögerte keiner von ihnen, sich nun auch am Roraima-Tepui zu versuchen. Eine einzigartige Reise sollte es werden, vom Fotografen Klaus Fengler und einem Filmteam begleitet, ein dokumentiertes Exempel für ihre Vorstellung einer fantastischen Quälerei am Ende der Welt, ein gewaltiges Abenteuer. Im November 2009 machen sie sich auf den Weg. Die drei Gefährten hatten sich vorgenommen, den Roraima bei diesem ersten Versuch auf direktem Weg von Nordosten aus anzugehen, durch die verschlungenen Regenwälder Guyanas. Allein 3 Tage lang paddelten sie dafür von Kamarang, dem letzten Dorf, das per Buschflugzeug zu erreichen war, in Einbäumen auf dem Carco River flussaufwärts. 7 weitere Tage lang mussten sie sich, von 20 Acavallo-Trägern geführt, durch den Urwald schlagen. Der ständige Regen zermürbte sie, ihr Ziel, der Roraima, war durch das Blätterdach kaum zu sehen. Und ohne die Acavallo, das begriffen sie schnell, hätten die Kletterer ihren Berg nie erreicht. Die Einheimischen lotsten sie durch das Unterholz, sie fingen Fische und fanden Zunder, um ein Feuer im Nachtlager zu entfachen. Vor allem aber spürten sie die Bushmaster-Schlangen im Dickicht auf, die, wie sie erzählten, einen Menschen mit einem einzigen Biss innerhalb von Minuten tödlich vergiften können. Dann aber, als die Expedition den bewaldeten Fuß des Roraimas erreichte und das von Farnen, schleimigen Moosen und Würgefeigen verhangene Gelände auf einmal steiler wurde, kehrten die Träger um. Den Bergsteigern blieb nichts anderes übrig, als ihre 400 Kilogramm schwere Ausrüstung mit eigener Kraft auf den mächtigen Vorbau hinaufzuwuchten auf dem die Proa, die geschwungene Steinwand, sich aufbäumt. 4 weitere Tage lang quälten Glowatsch, Heuber und Albert sich damit ab, bis sie endlich ihr Basislager am Fels errichtet hatten. Ihre Zeit wurde knapp. Sie begann zu klettern, aber die Proa war steiler und glatter, als sie erwartet hatten. Im extrem harten Sandstein stumpften die Bohrer für ihre Sicherungshaken nach nur wenigen Löchern ab. Gewitter und Stürme ließen heftige Wasserfälle auf die Bergsteiger niederstürzen. Als sich Glowatsch, der stärkste Athlet unter ihnen, bei einem Sturz die Ferse prellte und dann auch noch ihre Vorräte zur Neige ging, beschlossen sie schließlich: Wir müssen umkehren. Es war eine ruhige letzte Nacht in der Wand. Auf einem schmalen Felssims, knapp 200 Meter über dem Wald, hatten Heuber, Glowatsch und Albert die Hängematten verankert, ein Biwakzelt aufgespannt. Heuber und Albert rauchten den letzten Tabak, der ihnen geblieben war, und der Ältere, der bekannt dafür war, selbst in den schlimmsten Minuten noch einen Scherz auf den Lippen zu haben, stimmte ein Lied an. »Gute Nacht, Freunde«, sang Albert leise, »es wird Zeit für mich zu gehen.« An einem Felsen des Hirschbachtals in der fränkischen Schweiz, ein knappes Jahr später, am 26. September 2010. Im Drahtseil von einem Klettersteig an einer geschwungenen Felskante baumelt ein einsamer Sicherungskarabiner. 18 Meter darunter am Boden liegt ein regloser Mensch. Kurt Albert, die Kletterlegende, ist abgestürzt. Ein Fremdverschulden sei auszuschließen, wird der Polizeibericht festhalten. Albert müsse sich an der einfachen Route, auf der er dutzendfach vorher Anfängergruppen entlang geführt hatte, versehentlich falsch gesichert haben. Einen Helm trug er nicht. Nach 2 Tagen erliegt Kurt Albert im Erlanger Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. An der Nordspitze des Roraima nur knapp 2 weitere Monate später. Wir haben die Kante erreicht, an der die verlorene Welt des Plateaus plötzlich abbricht. Unter uns brandet ein Wolkenmeer an den Abgrund, in der Ferne brechen 2 kleinere Tafelberge aus gleißenden weißen Wogen hervor. »Warum?«, fragt sich Heuber. Noch weit enger als Glowatsch war er mit Albert befreundet. Sicher, der Kurt habe sich nie viel aus Regeln gemacht, sei manchmal tollpatschig durch das Leben geschlingert. Beim Klettern aber habe er selbst in den schwierigsten Situationen stets besonders auf Vorsicht geachtet. Wie konnte er da an einer so einfachen Route den Halt verlieren? War er übermüdet, nachdem er am Abend zuvor in Hamburg noch einen Vortrag gehalten und allein in der Nacht bis nach Franken gefahren war? Oder fühlte er sich zu routiniert, um noch einmal die Sicherungsschlinge zu prüfen? Solche Fragen kreisen durch Heubers Kopf, als er und Glowatsch an der Nordspitze des Roraima Plateaus in jene Tiefe hinabblickten, zu der sie eigentlich mit Albert gemeinsam zurückkehren wollten. Die beiden seilen sich ab und finden den Biwakplatz wieder, an dem sie ein Jahr zuvor umgekehrt waren. Die Fixseile sind von Stürmen zerfetzt worden, ihre Ausrüstung aber hängt noch dort, auch die von Kurt Albert, die Hängematte, der Hammer, die Kletterhaken. Dies ist der Punkt. Von hier aus werden sie noch einmal ansetzen, die Route endlich vollenden. In der Nacht machen Glowatsch und Heuber kein Auge zu. Lange diskutieren sie, wie der Kurt wohl an ihrer Stelle gehandelt hätte. Natürlich hätte er uns gesagt, mach die Route jetzt fertig, glauben sie. Pietätlos? Nein, schließlich müsste es weitergehen. Solange du an eine unvollendete Wand nicht zurückkehrst, so hat Albert doch selber während der ersten Expedition am Roraima gesagt, wirst du für immer in deinen Träumen gefangen bleiben. Die Erinnerung aber, die Trauer, sie lässt sich nicht ganz vertreiben. Sie baumelt mit Glowatsch und Heuber nun über dem Abgrund. Wie oft haben sie die Gefahren ihrer Expeditionen verdrängt? Ein Steinschlag, ein Seilriss, der Biss einer Schlange. Sie wissen ja selber, wie schnell alles vorbei sein kann. Auch Glowatsch und Heuber haben schon Unfälle in den Bergen gehabt, schwere sogar. Heuber kämpft immer noch mit den Folgen von einem Absturz beim Gleitschirmfliegen, bei dem er sich vor 8 Jahren das Kreuzbein zertrümmert hat. Aber irgendwie war es für sie eben doch immer weitergegangen. Nun allerdings in der luftigen Höhe der Roraima Nordwand stellt der Tod ihrer Freunde auf einmal alles in Frage. Wofür tun wir uns die Strapazen und Risiken eigentlich an? Erst in den Morgenstunden finden Heuber und Glowatsch Antworten. Als die ersten Lichtstrahlen in die Felswand fallen und das Sandgestein golden aufglüht. Als hunderte von Papageien aus ihren Felsnischen aufsteigen und über dem Wolkenmeer kreisen, das den Regenwald in der Tiefe bedeckt. Da klettern die Bergsteiger weiter. Sie tasten sich durch den Fels, finden zur Eleganz der Bewegungen durch die Senkrechte zurück, genießen das Spiel mit den Spalten, winzigen Griffmulden, Vorsprüngen. Neben ihnen schießen gewaltige Wasserfälle vom Tepui herab, Regenbögen erheben sich, in der Ferne leuchtet der Himmel. Solche Momente seien es, denen sie nachjagten, werden Heuber und Glowatsch später erzählen. Dieses Spektakel der Wildnis, die Oper der Wetterwechsel, die Ausgesetztheit, der Höhenrausch. Mit jedem Meter werden die beiden nun sicherer. Immer klarer erkennen sie die Linien, denen sie durch den Fels folgen müssen. Manchmal fragen sie sich, wie wohl Kurt Albert die ein oder andere Passage gemeistert hätte oder was für ein Spruch ihm dazu in den Sinn gekommen wäre. Vor allem am letzten, schwierigen Überhang, den sie nach 2 Tagen des Aufstiegs im Fels erreichen, hätten sie gern seinen Rat gesucht. 3 weitere Tage lang versucht Glowatsch, die Griff- und Trittkombinationen an dieser Stelle genau genug einzustudieren, um sie im Rotpunktstil zu bewältigen. Doch auch dieses Mal wird die Zeit knapp. Immer wieder stürzt Glowatsch ins Seil. Beinahe hätte er aufgegeben. Dann aber klappt es doch. Die Bewegungen setzen sich endlich zusammen. Glowatsch hält die Balance, drückt sich immer weiter empor. Sein rechter Fuß bleibt auf einem winzigen Vorsprung haften. Und er ist oben. Heuber folgt ihm, am Fixseil gesichert. Sie sind am Ziel. Endlich glücklich. Jeder Mensch trauere auf seine eigene Art, meint Holger Heuber am Gipfeldach. Ihm jedenfalls habe das Klettern geholfen, die Geschehnisse zu verarbeiten, eine Bresche zu schlagen in die Endlosschleife des Kummers. Als Erinnerung an ihren Freund, dessen Leben so schillernd gewesen sei wie der Regenbogen, den sie in der Wand ständig hinter sich hatten, nennen Glowatsch und Heuber die neue Route Behind the Rainbow. Und sie sind überzeugt, auch wenn es vielleicht überhöht klingen mag, irgendwie habe Kurt Albert sie auch beim 2. Aufstieg begleitet. Bei den Pemon-Indianern am Fuß der Tepuis besagt eine Legende, das Geheimnis der Tafelberge bestehe darin, dass jeder auf ihnen nur das entdeckt, was er sucht. Genau das mache sie so verlockend. Und vielleicht ist das wahr. Es gab Forscher hier oben, die Dinosaurier nachspürten und immerhin eine Froschart entdeckten, deren Geschichte tatsächlich bis in jene frühe Epoche der Riesenechsen zurückreichte. Die nächsten Verwandten von dieser Spezies leben in Afrika, das sich vor rund 140 Millionen Jahren von Südamerika trennte. Dann gibt es zahlreiche Sinnsucher und Esoteriker am Roraima, die sich in der Nähe des Berges niederlassen und auf übernatürliche Zeichen hoffen. Sie haben Karten, in denen sie die Verläufe von Energieströmen einzeichnen. Sie sehen die Tafelberge als Kraftpyramiden an und in hunderten von Berichten beschwören sie, Außerirdische auf den Steinplateaus landen gesehen zu haben. Auch Zeitportale und telepathische Dreiecke seien dort oben gefunden worden. Und die Kletterer? Letztlich suchen sie doch bei jeder Expedition vor allem eine Bestätigung ihres Tuns. Einen Augenblick, der ihre Rastlosigkeit beruhigt. Sie preisen die Freiheit, jederzeit aufzubrechen, und sie verteidigen sie mit allen Mitteln, sogar gegen den Tod. Welcher Berg wäre besser geeignet für diese extremen Erlebnisse, die Grenzgänger wie Glowatsch und Heuber als Antrieb dienen? Für sie mag die übersinnliche Kraft des Roraima Tepui darin bestehen, dass er sie mit seiner urzeitlichen Kulisse unmittelbar nach dem Schicksalsschlag ihres Freundes wieder zu ihrer eigenen Lebenspassion zurückgeführt hat. Schon bald jedenfalls wollen Glowatsch und Heuber wieder für eine Erstbegehung nach Venezuela zurückreisen. Ja, und auch ich habe am Roraima meine eigene kleine Entdeckung gemacht. In der Nähe des Lagers am Ufer des Lago Gladys, in dem die frühen Expeditionsführer schwimmende Saurier wähnten, begegnete mir ein Nasenbär. Ein Waldbewohner, knapp 1,5 Meter lang, Ringelschwanz, Allesfresser. Wie nur war dieses Tier bis aufs Gipfelplateau gekommen? Kaum vorstellbar, dass es sich über die Rampe im Süden geschlichen und anschließend das gesamte, zerklüftete Labyrinth überquert hatte. Oder war es gar auf eine eigene Aufstiegsroute durch die steile Nordflanke des Roraimer gestoßen? Stand mir hier ein Abenteurer der ganz anderen Art gegenüber, ein Extremkletterer aus dem Regenwald, vielleicht eine eigene Spezies? Es blickte mich an und verschwand schlagartig in einem Felsloch an einer Kluft, aus der das Rauschen von unterirdischen Wasserströmen zu hören war und die aussah wie ein Eingang zu einer weiteren, vergessenen Welt, die sich noch unerforscht im Inneren der Tepuis verbergen könnte.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.